Wir kehren heute Morgen zu 2. Korinther zurück, Kapitel 4. Wir haben den letzten Vers aus Kapitel 3, das ist Vers 18, und die ersten 6 Verse aus Kapitel 4 betrachtet und befinden uns in einer kurzen Serie mit dem Titel Das Angesicht Jesu betrachten. Das Angesicht Jesu betrachten. Und ich möchte euch den Text in Erinnerung rufen und ihn deshalb vorlesen. Beginnen möchte ich deshalb in Vers 18 von Kapitel 3. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das christliche Leben ist letztendlich ein Leben, das auf sehr persönliche und innige Weise auf Jesus Christus bezogen ist. Das ist es, was wirklich den neuen Bund auszeichnet. Das Evangelium des neuen Bundes lautet, dass wir Gott persönlich und innig kennen können, weil er in der Person von Jesus Christus offenbart wird. Wenn wir voll in das Angesicht Jesu schauen, ist das ein errettender und heiligender Anblick. Es ist ein Anblick, der errettet und der Wachstum bringt. Die Schrift spricht sehr klar davon, dass das christliche Leben sich darum dreht, die Herrlichkeit Gottes zu betrachten, die im Angesicht Jesu Christi offenbar wird. Es ist ein Leben, das sich auf Christus konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf Christus, die Betrachtung Christi zu allen Zeiten in der christlichen Erfahrung. Und so begann dieses Leben. So hat sogar unser Herr Jesus selbst das beschrieben. Mit seinen eigenen Worten sagt er in Johannes 6, Vers 40, sagt er, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ewiges Leben ist jenen bestimmt, die Christus sehen, die ihn als den sehen, der er ist und der in ihm offenbart wird, nämlich Gott, der Vater. Jesus Christus ist derjenige, in dem die Fülle der Gottheit sichtbar ausgedrückt wird. Jesus ist derjenige, der voll Gnade und Wahrheit ist, wie Johannes uns das sagt, eben jene Gnade und Wahrheit, die die Herrlichkeit des Vaters darstellen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu sehen, beginnt also ein neues Leben. Und unser Wachstum in diesem neuen Leben dauert so lange an, wie wir auf Jesus sehen. Das christliche Leben, nochmals, ist im Kern ein Leben, das auf Christus allein ausgerichtet ist. Ein Liedtexter verfasste diese Wahrheit vor vielen Jahren, als er diese vertrauten Worte schrieb. Richte deine Augen auf Jesus, schaue ihm voll ins wunderbare Angesicht und die Dinge auf dieser Welt werden verblassen in dem Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Lieben, darin steckt eine wunderbare biblische Wahrheit. Das christliche Leben besteht darin, seinen Blick auf die Herrlichkeit Jesu Christi zu setzen und zu beobachten, wie dann die Dinge dieser Welt verblassen. Euer geistlicher Zustand wird an eurem Blick auf die Herrlichkeit Gottes gemessen, die im Angesicht Gottes offenbart wird. So begann alles, als ihr errettet wurdet. Und hoffentlich ist dieser Blick nicht eingeschränkt, sondern ein konstanter Blick auf den Mittelpunkt eures Lebens, eine Betrachtung des Herrn Jesus zu einem Zeitpunkt in eurem Leben brachte euch diese Errettung. Lüftete den Schleier geistlicher Ignoranz und brachte Erkenntnis der Wahrheit in euer Herz. Die Betrachtung Jesu Christi vertrieb einst den Nebel der Verwirrung, der durch eure Sünden hervorgebracht wurde. Und so konntet ihr das Wirken Gottes in der Errettung sehen. Wenn ihr also Christen seid, habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt Jesus gesehen. Ich werde das noch erklären, was das heißt. Ihr habt den Sohn geschaut, um Jesu eigene Worte zu benutzen, und ihr habt ewiges Leben empfangen. Ihr habt in sein Angesicht gesehen und in seinem Angesicht die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes gesehen. Ihr habt Gott gesehen, habt gesehen, wer er war, was er verlangte und was er bot oder was er gebot, und ihr habt geglaubt und wurdet gerettet. Aber lasst uns über den Apostel Paulus sprechen, da dieser Text tatsächlich ein persönliches Zeugnis von ihm ist. Und vergesst dabei nicht, dass Paulus nie physisch unseren Herrn Jesus gesehen hatte. Im Gegensatz zu den anderen Aposteln war er ein Apostel, der unzeitgemäß war. Er war ein einzigartiger Apostel, der Jesus während dessen irdischen Dienstes nie gesehen hatte. Niemals. Die erste Sichtung Jesu war eine blendende, eine gleißende Erscheinung seiner Herrlichkeit auf der Straße nach Damaskus. Und es gab etliche andere Erscheinungen des verherrlichten Christus nach diesem Zeitpunkt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt seiner Bekehrung hatte er Jesus nie gesehen. Und dennoch sagt er in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16, er kannte Christus nach dem Fleisch. Und meinte damit, dass sie die historischen Fakten über Jesus kannte. Ich kannte den menschlichen Jesus. Ich war mit den historischen Informationen und Daten über ihn vertraut, sagt er förmlich quasi. Und wollt ihr noch etwas wissen? Er war mit dem Leben so vertraut, mit der Geschichte seines Lebens, mit seiner Lehre, dass Jesus der Mittelpunkt seines gesamten Lebens wurde, obwohl er kein Christ war. Nein. Ich fragte, wie kann das sein? Er wusste sogar so viel über Jesus, dass Jesus sein Leben dominierte. Nicht im positiven Sinne, sondern im negativen. Er wusste genug über Jesus, um ihn leidenschaftlich zu hassen. Und er hasste alles, wofür Jesus stand. Und deshalb widmete er sein Leben buchstäblich der Verfolgung, Inhaftierung und Hinrichtung seiner Anhänger. Selbst als er noch ungläubig war, war Jesus also der Mittelpunkt seines Lebens. Er kannte ihn gut genug, er sah ihn klar genug, um ihn zu hassen. Was er mit seinen physischen Augen nie sah, sah er mit seinen geistigen Augen und lehnte es ab. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, Wunder über Wunder. Eines Tages auf der Straße nach Damaskus sah er Jesus nicht mit seinem Verstand und nicht mit seinen physischen Augen, sondern in seinem Herzen. Er sah mit geistlichen Augen und zum ersten Mal betrachtete er das Angesicht Jesu auf geistlicher Ebene. Und davon reden wir, und hoffentlich habt ihr das bisher bis zu diesem Zeitpunkt schon bemerkt. Er sah ihn nicht physisch, weil die blendende Herrlichkeit ihn buchstäblich hatte erblinden lassen. Aber in seiner Blindheit sah sein Herz Jesus das erste Mal, und zwar so, wie er wirklich war. Er sah in das Angesicht Jesu mit geistlichen Augen und wurde so vollkommen verwandelt, dass Jesus zwar immer noch die alles verzehrende Leidenschaft seines Lebens war, aber es war nicht der Hass für Jesus, sondern die Liebe für Jesus, die ihn jetzt antrieb. Die Richtung seines Lebens änderte sich radikal und was das betrifft, auch die Richtung der gesamten Welt. Er wurde der namhafte, der bemerkenswerteste Schreiber Jesu, der jemals lebte. Er wurde der größte Fürsprecher für geistliches Sehen, der jemals lebte. Er sah das Angesicht Jesu so klar und deutlich, dass er der vorrangigste Artikulator wurde in der Frage, wer Jesus ist, warum er kam und was er tun wird. Und er schrieb 13 Episteln des Neuen Testaments, er gründete überall Gemeinden, führte unzählige Mengen zu Jesus und tut es heute noch durch die Wirkung und Macht seiner Briefe. Aber mit seinem physischen Auge hatte er Jesus nie gesehen. Ich selbst habe Jesus nie gesehen und auch niemand anders hier unter uns, ganz offensichtlich, weil er schon lange nicht mehr auf dieser Welt weilt. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, denn obwohl wir ihn nicht im physischen Sinne gesehen haben, haben wir ihn mit unserem geistlichen Auge gesehen. Es ist wunderbar, dass Menschen, die ihn physisch nie gesehen haben, ihn geistlich sehen und kennen können. Und das ist die Geschichte unserer Errettung. Aber es ist so tragisch, zu der Tatsache zurückzudenken, dass es viele Menschen gab, die Jesus im irdischen Sinne und physisch gesehen haben und ihn doch nie geistlich sehen konnten. Sie sahen in das Angesicht Jesu, aber sie sahen nie die Herrlichkeit Gottes. Die war die ganze Zeit da, völlig offenkundig, die Herrlichkeit Gottes war da, aber sie sahen sie nie. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie sahen in das Angesicht der offenbarten Herrlichkeit Gottes und sie sahen sie trotzdem nicht. Wie traurig. A.T. Robertson schrieb in seinem Buch Die Herrlichkeit des Dienstes, Zitat, viele Menschen hatten das Angesicht des fleischgewordenen Jesus gesehen und verstanden ihn nicht. Zweifelsohne gab es eine wunderbare Faszination im Angesicht von Jesus, die kein Künstler bisher erfolgreich auf der Leinwand festhalten konnte. Die Bilder von Jesus sind entweder zu weiblich oder zu grobschlächtig. Kein Gesicht hat die größten Künstler je so verfolgt und verwehrt. Sein Gesicht war wirklich menschlich, aber ohne den Makel der Sünde und Krankheit. Kein Phantom der Vergangenheit sah aus jenen Augen, keine Schatten verbotener Geheimnisse huschten vorbei. Mitleid, unaussprechliches Mitgefühl sahen aus den Tiefen der Reinheit und unbefleckter Kraft. Ungetrübte Wahrheit sah in eine Welt der Lügen hinaus. Die ehrbarsten Impulse des Menschen trafen auf den Schock des Hasses und Neides. Das klare Licht der himmlischen Liebe blickte sehnsüchtig auf das Leiden und die Sündigenden. Diese Augen konnten mit schrecklicher Macht den Heuchlern entgegenblitzen, die die Roben des Himmels nutzten, um dem Teufel darin zu dienen. Vor seinem Zorn schlichen Männer sich davon wie eingeschüchterte Tiere, schuldig und verurteilt. Aber die Reumütigen und die Zerknirschten sahen neue Hoffnung, als sie das Angesicht von Jesus erblickten. Es gab einige, die die durchdringende Ekstase, die in ihr Herz kam, als sie in jenes Angesicht schauten, nie vergessen konnten. Manchmal waren sie verwundert über die miteinander kämpfenden Emotionen in seinem Antlitz. Es gab drei, die seine majestätische Herrlichkeit auf dem Berg sahen. Aber nicht alle Männer konnten all das im Angesicht Jesu sehen. Die Rabbiner waren erbost bis an den Rande der Verzweiflung, als sie jenes ruhige und mächtige Gesicht sahen. Seine absolute Unschuld versetzte sie in Rage. Zitat Ende. Was für ein Gesicht. Aber Paulus sah endlich in das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus und sah die Realität. Und das gilt für jeden, der zu Christus gekommen ist. Jeder, der unter dem neuen Bund wiedergeboren ist, sieht in das Angesicht Jesu Christi. Und in diesem Gesicht wird die Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Der blinde und bekannte Prediger Matthewson schrieb Folgendes über Paulus. Er sagte, Zitat, denkt daran, dass der Christus, den Paulus zuerst sah, der Christus des Himmels war. Er sah nie den Mann aus Galiläa. Sein frühester Blick auf ihn war die Erscheinung eines verherrlichten Jesus. Christus traf ihn nicht auf der Straße zum Kreuz. Er kam zu ihm geschmückt in himmlischer Pracht. Was sein inneres Auge sah, war der Jesus Christus der Zukunft, ein majestätischer Christus, ein mächtiger Christus, ein Christus, dessen Aussehen wie der Blitz war und der bekleidet mit dem Gewand des Eroberers kam. Das war der erste Christus, den die Seele von Paulus sah. Es ist wunderbar, dass dies und das erste christliche Bild in seinen Schriften sein sollte. Zitat Ende. Nun, dieser blinde Prediger hatte Einblick in das Geheimnis von Paulus' Herz. Paulus sah Jesus. Er sah ihn auf der Straße nach Damaskus. Er sah ihn nicht mit seinen Augen, sondern mit seinem Herzen. Und er hörte nie auf Christus zu schauen, solange er lebte. Und in 2. Timotheus, Kapitel 4, kurz vor seiner Hinrichtung, identifiziert er sich als Mitglied einer Gruppe von Menschen, die die Erscheinung von Jesus lieben. Nachdem Paulus Christus auf der Straße nach Damaskus gesehen hatte, wendete er seinen Blick nie wieder von Jesus ab und das machte ihn zu dem Mann, der er war. Daher bezog er seine Kraft und auch seine Stärke. Und daher kam die Wahrheit, jene Sicht, jener Blick, jene Wahrnehmung. Daher kam sein Mut, daher kam seine Kühnheit, daher kam seine Tugend und auch seine Weisheit, weil er auf Jesus schaute. Er wandte seinen Blick einfach nicht wieder ab. Er sagt zu den Philippern, eines aber tue ich, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und wo war das Ziel für ihn? Jesus Christus, der Preis der himmlischen Berufung Gottes. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, Christus zu folgen, auf Christus ausgerichtet sein und nochmals immer wieder Christus zu folgen und nochmals zu folgen. Bei zahlreichen Gelegenheiten sagt er, seid meine Nachahmer, sagt Paulus, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und er wandte seinen Blick nie von Jesus ab. Meine Lieben, es ist diese herrliche Sicht von Gott, die in Christus offenbart wird, die die Essenz des Segens des neuen Bundes darstellt. Und das ist es, was die Heiligen des Alten Testaments nie sahen. Es ist diese Realität, die den neuen Bund gewissermaßen absondert. Der Schleier ist gelüftet und wir sehen Christus und die Herrlichkeit Gottes, die gleißend in Gottes Fülle im Angesicht von Christus offenbart wird. Und Paulus sagt, ich kam zu jener Sicht und ich habe sie nie verlassen. Jesus ist meine Blickrichtung, er ist mein Fokus, der Sinn meines ganzen Lebens. Und beim Anblick in das Angesicht Jesu fand er Kraft für jede Sache und Gnade für jede Notlage. Das Plädoyer dieses Textes vor uns besteht darin, das Zeugnis eines Mannes zu hören, der selbst ein unzähmbares Leben hatte, der ein erfolgreiches geistliches Leben hatte, der von Gott zu großen Dingen eingesetzt wurde, der Frieden und Bequemlichkeit und Ruhe und Hoffnung inmitten des Aufruhrs genoss, weil er seinen Blick niemals von Jesus abwandte. Das ist das Plädoyer dieses Textes, uns zu derselben Sicht aufzurufen, die Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi zu sehen und eine Herrlichkeit zu finden, die für jeden Aspekt des Lebens ausreicht. Paulus verlor inmitten der größten Schwierigkeiten seines Lebens nie seine Sicht von Christus. Und als er sich umdrehte, um das Angesicht Christi inmitten all dieser Nöte zu betrachten, fand er Freude, fand er Hoffnung, Rückversicherung und Zuversicht. Und er gibt uns hier sein Zeugnis. Aber es ist, oder es sollte zumindest das Zeugnis eines jeden Gläubigen sein. Es sollte auch unser Zeugnis sein. Und deshalb beginnt er in Vers 18, Kapitel 3 mit den Worten, wir alle aber. Das ist nicht nur etwas, was für den Apostel Paulus gilt. Es ist für alle von uns. Wir können jetzt alle die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erblicken, wie wir sowohl in Kapitel 3, Vers 18, als auch in Kapitel 4, Vers 6 lesen können. Dieser Abschnitt ist durch dasselbe Konzept dieser beiden Verse eingeklammert. Die Herrlichkeit Gottes wird im Angesicht Jesu Christi offenbart, in dessen Angesicht wir jetzt aufgrund unseres Glaubens schauen. Und in diesem Angesicht finden wir die offenbarte Herrlichkeit Gottes und diese Herrlichkeit reicht aus, um uns in jedem Aspekt unseres Lebens zu bewahren. Wir reden also hier davon, das Angesicht Jesu zu betrachten. Und dieser Blick ist als erstes eine klarstellende Betrachtung. Kapitel 3, 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, im Gegensatz zum alten Bund, mit seinen Schatten und Bildern und Typen, können wir jetzt ohne Schleier und ohne Hindernis, ohne irgendeine Verdeckung, die Herrlichkeit des Herrn erblicken, die uns im Spiegel von Jesus Christus offenbart wird, der wiederum, was ist, der Gegenstand der Schrift. Gott wird präsentiert, und zwar in Jesus Christus. Und es gibt nichts, das uns hindert. Es gibt keinen Schleier, es gibt kein Hindernis, es gibt nicht länger Schatten, Typen und nur Bilder. Wir haben sie hinter uns gelassen. Und während wir klar in das Angesicht von Jesus blicken, sehen wir die Herrlichkeit Gottes, dass er souverän ist, er ist fähig, er ist vertrauensvoll, er ist in allen Bereichen unseres Lebens ausreichend und hinlänglich. Die Betrachtung Jesu Christi unter dem neuen Bund bringt eben diese Klarstellung. Und zweitens haben wir gesagt, es ist eine verwandelnde Betrachtung. In der Mitte des Verses lesen wir, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Heiligen Geist. Während wir auf das Angesicht Jesu sehen, werden wir allmählich wie er. Und das ist das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen, wie er ist. Wir sehen seine Eigenschaften und Gott verwandelt uns in dieses Bild, das Bild seines Sohnes. Und drittens haben wir gesagt, ist es eine stärkende Betrachtung. Vers 1 besagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Aufgrund des überwältigenden Privilegs der Berufung unter dem neuen Bund, aufgrund des überwältigenden Privilegs der Erlösung durch Gnade, aufgrund des überwältigenden Privilegs der Berufung zum Dienst, aufgrund der Tatsache, dass all dies von Gott kommt und so verblüffend unverdient für den größten aller Sünder, der Paulus war. All das kommt von Gott. Wie könnte ich, sagt Paulus, aufgrund all dieser Privilegien den Mut verlieren, das Privileg des neuen Bundes verpflichtet mich, sagt er. Stellt also fest, solange er auf die Schönheit Jesu sah, brachte diese Betrachtung nicht nur Klarstellung, sondern auch Kraft und Verwandlung. Und das bringt uns zu einem vierten wichtigen Punkt, und das könnt ihr mitschreiben, wenn ihr wollt. Die Betrachtung des Angesichts Christi läutert. Es ist eine reinigende Betrachtung. Den Hinweis darauf finden wir in den folgenden Worten in Vers 2. Da heißt es, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um. Paulus sagt von Anfang an, als der größte aller Sünder errettet wurde, gab es eine Loslösung. Nun, was meint er mit Loslösung oder eine Lossagung vielmehr? Das Wort bedeutet im Prinzip, sich von etwas abzuwenden. Ich habe mich von solchen Sachen einfach abgewandt, sagt er. Ich wollte von dem Moment an nichts mehr damit zu tun haben. Von dem Moment an, als ich zuerst die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus sah, in dem Moment, als ich sah, dass alles, was ich durch meine Werke erreicht habe, als ich sah, dass alle diese Sachen Schmutz, Unrat, Mist waren, ja, und ich Christus sah und in ihm Schönheit und Herrlichkeit sah, Gerechtigkeit, Macht und Frieden, Sympathie und Mitgefühl und ewige Hoffnung. Von dem Moment habe ich mich von all diesen Schändlichkeiten einfach losgesagt. Und er fügt auch hinzu, und darüber werden wir in einem Moment sprechen, und wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Er sagt, ich habe mich von Anfang an der Lauterkeit verpflichtet. Als ich die Herrlichkeit Gottes sah, die unverfälscht im Angesicht Jesu offenbart wurde, war das eine Sicht der Heiligkeit, ein Blick der Gerechtigkeit, eine Betrachtung der Tugend, eine Sicht der Lauterkeit. Und von dem Moment an widmete er sein Leben den Streben nach Gottes Furcht. Von dem Moment an hasste er die Sünde. Das war die Lossagung. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Nun, es gibt eine Lossagung, die zum Zeitpunkt der Errettung geschieht. Und Paulus legt hier einfach Zeugnis über diese Lossagung ab. Und wenn ein Mensch wiedergeboren wird und die Herrlichkeit Gottes sieht, offenbart im Angesicht Jesu, wenn er ihn wirklich versteht, versteht, wer Gott ist, was er verlangt und was er in Christus getan hat, sein Angebot der Rettung erkennt und glaubt und empfängt, das ewige Leben, dann sagt er sich von dem ab. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Lossagung. Es ist eine Abkehr von der Sünde und das eigene Leben wird dem Streben nach Gottes Furcht gewidmet. Und so bekennt er diese Realität der Lossagung, der Abkehr. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese spezifischen Dinge, die er hier erwähnt, eben jene Dinge sind, derer die falschen Apostel in Korinth ihn beschuldigten. Der ganze Brief ist übrigens eine Verteidigung seines Apostelamtes. Und ich glaube, sie sagten diese Dinge in dem Versuch, seinen Ruf und seinen Charakter zu zerstören. Hey, sagten sie, dieser Mann führt ein geheimes Leben, über das ihr nichts wisst. Sie sagten Dinge wie, wisst ihr, unter dieser Fassade, da verbirgt sich ein sündhafter Mann. Es gibt eine Menge Bosheit in seinem Leben und die steckt unter der Oberfläche und ist verborgen, aber ihr wisst nichts darüber. Und ich bin überzeugt. Sie sagten auch, er führe einen betrügerischen Lebenswandel, er sei ein Betrüger, er sei ein hinterlistiger Mensch. Sie versuchten, das Vertrauen der Menschen in ihm zu zerstören, indem sie seinen Charakter in Frage stellten. Und sicherlich beschuldigten sie ihn, das Wort Gottes zu verfälschen. Vielleicht sagten einige auch, er eliminiere das Gesetz Gottes. Ja, das war das Alte Testament, das sie gerade hatten. Er verdrehe sogar die Lehren Jesu. Und ich glaube, das sind die Dinge, die die falschen Apostel alle vorführten und anbrachten, um ihn fälschlich zu beschuldigen. Und deshalb hat er sie ausgewählt. Und er sagt am Anfang, wir lehnen diese Schändlichkeiten ab. Hört mir zu. Vom Zeitpunkt meiner Errettung, sagt Paulus, habe ich mich von einem zweiten heimlichen Leben abgewandt und losgesagt. Es ist sicher, dass er eins hatte, während er herumlief wie ein frommer Jude, der sich äußerlich an das Gesetz hielt und alles tat, was in Philipper 3 aufgeführt wird. Innerlich war er verdorben und es gab mit Sicherheit irgendeine geheime Sache in seinem Leben. Es gab tief verwurzelte Heuchelei, das ist schon mal ganz sicher. Denn er war kein Christ, auch kein Heiliger des Alten Testaments. Selbst die Heiligen des Alten Testaments wurden durch Gnade aus Glauben gerettet, aber er glaubte ganz klar an Errettung durch Werke und das rettet niemanden und hat es auch noch nie getan. Hier war also ein Mann, der wusste, was es bedeutete, als frommer Pharisäer herumzulaufen, den Standard des Judaismus hochzuhalten und Menschen zu töten, die den Judaismus bedrohten, während es im Verborgenen ein Leben der Schande gab, weil Legalismus das Fleisch niemals zurückhalten kann und das wird es auch nie tun. Gesetzlichkeit konnte es noch nie und wird es auch nie können. Ein falsches Mittel der Rettung verwandelt niemanden, Leute. Aber an dem Punkt, an dem er sich zu Christus bekehrte, sagte er sich von diesen heimlichen Dingen einfach ab. Und das geschieht, auch wenn ihr errettet werdet. Ihr werdet euch von dem alten Leben abwenden, jenem heuchlerischen Leben, das sich hinter dem Leben des guten Bürgers an der Oberfläche verbirgt, das ihr vielleicht sogar noch als Nichtchrist hattet. Ihr wendet euch von den schändlichen Heimlichkeiten ab. Und Paulus sagt, ich habe mich von allen diesen Sachen losgesagt, als ich mich zu Christus bekehrt habe. Ich habe kein geheimes, kein sündhaftes Leben. Sie mögen mich dessen beschuldigen, aber ich führe so ein Leben nicht. Und das bedeutet nicht, dass da nie eine Sünde in seinem Leben war. Das heißt es überhaupt nicht. Aber wenn das der Fall war, bekannte er sie und bat den Herrn, ihm dabei zu helfen, sich von dieser Sünde abzuwenden. Und das bedeutete auch nicht, dass er sich von den Sünden in seinem Leben geplagt fühlte, die er nicht abschütteln konnte. Aber es war nie bei ihm ein absichtliches, zweites, schändliches Leben, das er führte. Es gab kein sündhaftes, lasterhaftes Leben im Geheimen. Das Wort Schande, das hier in diesem Text benutzt wird, Aiskune, bedeutet hässlich und skandalös und hat mit geheimen Lastern zu tun, geheimen Heucheleien, Dingen, die tief in den finsteren Ecken unseres Lebens verborgen sind, die niemand zu sehen bekommt. Es ist wirklich ein Schlag unter die Gürtellinie, jemanden einer solchen Sache zu beschuldigen. Es ist ein Schlag, dass jene falschen Apostel in der Stadt Korinth gegen ihn vorbrachten. Er führt ein geheimes Leben. Unter dieser heuchlerischen Oberfläche jenes Mannes verbirgt sich ein schändliches Leben, aber ihr wisst nichts davon. Was für eine schreckliche Behauptung. Paulus dagegen sagt, nein, als ich Jesus gesehen habe, habe ich mich von den Dingen losgesagt, ich habe jenes heuchlerische Leben aufgegeben, das gehört der Vergangenheit, es ist alles vorbei. Jeder, der bei seiner Rettung in das Angesicht Jesu schaut, wird sich von solchen Dingen lossagen. Ein anderes Wort dafür ist was? Buße. Es ist Buße. Und sollten sich diese Dinge wieder durch das Fleisch in unser Leben einschleichen, und das tun sie, führt uns die Betrachtung des Angesichts Jesu im Wort und im Gebet dazu, sie zu meiden und uns wieder von ihnen zu distanzieren und Buße zu tun. Paulus sagt auch, er gehe nicht mit Hinterlist um. Und das ist das andere, dessen er beschuldigt wurde. Hinterlist, Panogia, ein interessantes Wort, das für jemanden gebraucht wurde, der bereit war, alles zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Ein Panogia war jemand, der alles tun würde, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Mit anderen Worten hatte er keine Skrupel, keine Maßstäbe. Er war durchtrieben, skrupellos und fies. In Lukas 20, Vers 23 ist impliziert, dass es Arglist bedeutet. Und Satan ist der Hauptvertreter dieser Panurgia. Er setzte sie bei Eva im Garten von Eden ein. Genau jenes Wort wird in Kapitel 11, Vers 3 verwendet. Eine Person, die bereit ist, alles zu tun, die verdreht und manipuliert, weil sie ein bestimmtes Ziel erreichen will. Paulus sagt, das habe ich nie getan. Das habe ich nie getan. Es gibt keine Täuschung in meinem Leben. Sie dagegen sagten, er sei ein Täuscher. Oh je, und wie er täuscht und wie er euch manipuliert. Er will Geld, er will sexuelle Gefälligkeiten, er will Macht, er will Einfluss und er verdreht und manipuliert, wie er nur kann. Er ist ein Schlauer, er ist ein gerissener Fuchs, der alles tut, was er kann, um die Dinge zu verdrehen. Oh, er hat es wirklich auf euch abgesehen. Natürlich stimmte das nicht, denn es war überhaupt nichts Arglistiges an Paulus. Er war sogar so offen und freimütig in allem, dass es den Menschen, meiner Meinung nach, schwerer gefallen wäre, das zu glauben. Schließlich war alles, was er sagte, ganz schlicht, einfach und geradeaus. In 1. Korinther Kapitel 2, ich bin nicht zu euch gekommen mit hervorragender Rede oder Weisheit. Diese Aussage beinhaltet so sehr viel. Ihr müsst verstehen, dass er hier in einer nicht-jüdischen Welt war. Und in dieser nicht-jüdischen Welt wurde sehr viel auf Weisheit Wert gelegt. Die tiefe, mystische und magische Weisheit. Und daher kam auch der Gnostizismus, diese geheime Kenntnis. Und nur die aufgestiegenen Meister können die geheime Kenntnis erlangen. Wir finden denselben Anfänge des Gnostizismus zum Beispiel im modernen Freimaurertum und bei einigen der New Age-Sekten heutzutage, wo es angeblich eine erhabene, mystisch-magische Ebene gibt. Und wenn ihr diese mystisch-magische Ebene erreicht, versteht ihr die geheimen Dinge und werdet Mitglieder des Kreises der Eingeweihten. So geht es ungefähr. In den alten heidnischen Religionen, den babylonischen auf Mysterien beruhenden Religionen, die in der heidnischen Welt zu Zeiten des Neuen Testaments entstanden und sich in verschiedene Dinge entwickelten, dachte man, man könne irgendwie in die andere Welt aufsteigen. Und man könne durch sexuelle Orgien oder irgendwelche schrecklichen Formen von Völlerei bis zum Punkt des Erbrechens, ja, durch Genuss und Trunkenheit, durch bacchanalische Feste ein Hochgefühl herbeiführen, das sie in das mystische Land erheben würde, wo sie die geheimen Dinge dann letztlich erführen. Geheimnisse, Kenntnisse waren ihnen wichtig. Genauso wie heute. Warum? Weil sie an den menschlichen Stolz appellieren. Es gefällt dem menschlichen Stolz immer, zu einer Insidergruppe zu gehören. Wir sind die Erhabenen, ja? Wir sind die, die zu dieser Erkenntnis aufgestiegenen. Und hier kam Paulus und er hatte nichts über Weisheit zu sagen und seine Reden waren nicht sonderlich originell. Er sagte einfach, ich verkündige euch das Zeugnis Gottes. Ich habe euch gesagt, was Gott gesagt hat. Ich hatte mir vorgenommen, sagt er unter euch, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und das war alles. Ich wollte, dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Man könnte von Paulus behaupten, er sei ein einfacher Prediger, sehr klar, geradlinig und ohne jegliche Arglist. Und wisst ihr, Paulus wurde zum Teil genau deshalb angegriffen. Es lag daran, dass er so schlicht war und er war so offen und hielt nicht zurück und es gab keine Geheimnisse und es gab sehr wenig Zweifel darüber, wenn er was sagte, was er wirklich meinte. Und als sie ihn und seinen Ruf angriffen, veränderte das in seinem Leben überhaupt nichts. Er ging keine Kompromisse ein, er sprach genauso einfach und geradeaus und schlicht, wie er es immer getan hatte. Und wisst ihr was, das gefiel den falschen Lehrern überhaupt nicht. Sie mochten das nicht. Sie mochten seine Einfalt und seine Klarheit nicht. Sie mochten seine Gradlinigkeit nicht. Sie wollten Spitzfindigkeit. Sie wollten die Wahrheit in ansprechenden, schmackhafteren Begriffen verschleiert sehen. Erstens sind sehr unverblümte Prediger sehr anstößig. Und zweitens erwecken sie den Eindruck, Religion und Wahrheit seien eine sehr einfache Sache. Und die Ankläger wollten bei diesen Leuten nicht anecken, weil sie durch sie reich werden wollten. Und das tun falsche Lehrer immer. Und zudem wollten sie ihnen etwas geben, das ihr Ego ansprach, etwas, das ihre kulturelle Orientierung ansprach, damit sie es eher schlucken würden. Sie wollten also einen Weg finden, die Botschaft so zu vermarkten, dass sie wohlhabend würden und viele Anhänger gewinnen. Also, was machten sie? Entschlossen sie sich lieber, raffiniert zu sein und die Wahrheit besser in ansprechenden und schmackhafteren Begriffen zu verschleiern. Die falschen Apostel in Korinth sahen sich selbst zweifelsohne als Marketing-Experten des ersten Jahrhunderts, die ein neues Produkt verkauften. Und zum Verkauf dieses neuen Produktes gehört es dazu, die wenig Magie und ein bisschen Geheimnis hinzuzuführen. Sie waren der Meinung, um es gut zu verkaufen, müsste es passend für das Konsumdenken des ersten Jahrhunderts verpackt sein. Und die Religionsvertreter des ersten Jahrhunderts liebten ihre Religion mit ein bisschen Mystik, ein bisschen Magie und ein wenig Geheimnistuerei. Und so würden die falschen Apostel ihren Erfolg sichern, wohlhabend zu werden und viele Menschen zu bekehren, wenn sie ein wenig an ihrer Botschaft herumdoktern würden, um sie beliebt und zeitgemäß zu machen. Nun, es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Ihre Predigten mussten modern sein und bewundert werden und den zeitgenössischen Nichtjuden, den Heiden, irgendeine geheime Kenntnis vermitteln. Die Methode musste reizvoll sein, bloß nicht die Betonung einfacher, schlichter Glaubenslehre wie Buße, Sünde, Gericht und Hölle oder das Kreuz. Das war ein Riesenanstoß. Das würden sie nicht schlucken, Paulus. Und tatsächlich konfrontierten sie ihn sogar damit. Sie wollten das nicht schlucken. Und in Vers 3 sagt er, nun, wenn euer Evangelium verhüllt ist, schiebt die Schuld nicht auf das Evangelium, sondern auf diejenigen, die verloren gehen und auf ihre Sinne, die von Satan verblendet sind. Vers 4. Es machte sie verrückt, dass Paulus so unverblümt und so geradlinig war. Sie versuchten, die Menschen mit ihrer Schlauheit zu locken und sie waren diejenigen, die ein geheimes, schändliches Leben führten. Und ich denke, dass das hier direkt impliziert wird. Und wenn er sagt, sondern wir leben hier die schändlichen Heimlichkeiten ab, könnte das Wort sondern, Allah, mit anderseits übersetzt werden und als Vergleich zwischen ihm und den falschen Lehrern dienen. Sie sind diejenigen mit den schändlichen Heimlichkeiten. Sie sind die Arglistigen. Sie haben die Wahrheit raffiniert verschleiert. Paulus andererseits bot eine geradlinige, unverblümte, klare Wahrheit des Evangeliums. Und sie sagten gewiss, sie, die meisten Menschen lehnen seine Lehre ab. Sie verkauft sich nicht. Die Menschen schlucken sie nicht. Sie ist viel zu einfach, zu unverblümt und zu anstößig. Nun, er war wirklich unverblümt, das kann man so sagen, und kühn. Aber er war nicht bedrohlich, er war stark in seiner Botschaft. Und es gab auch kein geheimes Leben, es gab keine schändlichen Heimlichkeiten und keine Täuschung. Leute, ihr könnt nicht in das Angesicht Jesu blicken und als Betrüger mit einem geheimen Leben davongehen, das ihr pflegen und hegen werdet. Ihr könnt nicht feige und schwach sein, die Betrachtung des Angesichts Jesu verwandelt. Ihr werdet stark und rein sein und genau so läuft das. Und es ist offensichtlich, oder es wird offensichtlich, wenn jemand in das Angesicht Jesu blickt, weil sich das in seinem Leben zeigen wird. Und es gibt eine fünfte Sache. Und das ist der letzte Punkt. Der Blick in das Angesicht Jesu ist eine wahrheitsliebende Betrachtung. Es ist eine wahrheitsliebende Betrachtung. Es ist eine Betrachtung, die läutert und Kraft spendet, aber auch wahrheitsliebend ist. Wenn ihr in das Angesicht Jesu blickt, blickt ihr in das Angesicht der Wahrheit. Weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn ein Mensch Christ wird, entdeckt er seine Liebe zur Wahrheit. Genau das besagt 2. Thessalonicher 2, Vers 10, dass die Menschen gerichtet werden und verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie gerettet werden können. Gerettet zu werden bedeutet, die Wahrheit zu lieben. Und das geschah, als ihr euch bekehrt habt, als ihr das erste Mal die Wahrheit erkannt habt. Ist es nicht so? Ihr habt die Liebe zur Wahrheit entdeckt. Nicht nur die fleischgewordene Wahrheit, also Jesus Christus, sondern auch die geoffenbarte Wahrheit. Die Wahrheit wurde Zentrum eures Lebens. Die Liebe zu dieser Wahrheit. Und seht, was Paulus jetzt sagt in Vers 2. Zum Zeitpunkt meiner Rettung habe ich mich von den schändlichen Heimlichkeiten losgesagt, von geheimen, zugrunde liegenden Leben der Heuchelei. Ich habe mich von jeder Täuschung losgesagt, von jeder Täuschung zugunsten der klaren, geradlinigen, ehrlichen Integrität, die ihr gesehen habt. Und er sagte, ich habe mich davon losgesagt, das Wort Gottes zu fälschen und habe mich stattdessen der Offenbarung der Wahrheit zugewandt. Die falschen Apostel waren übrigens damit beschäftigt, das Wort Gottes zu fälschen. Dass der Vergleich immer noch besteht. Kapitel 2, Vers 17 nennt er sie Hausierer, Kapellos des Wortes Gottes. Die nicht aufrichtig handeln. Sie sind Betrüger. Sie sind Scharlatane und Schwindler. Und er sagt, ich habe mich davon losgesagt. Sie mögen ihn beschuldigt haben, die Schrift zu fälschen, indem er einen Teil des mosaischen Gesetzes ausgelassen habe. Und sie mögen ihn auch beschuldigt haben, das Evangelium irgendwie durch seine einfache Botschaft der Gnade verfälscht zu haben. Sie sagten, er mache die Botschaft zu einfach und zu geradlinig und nicht raffiniert genug. Er verleugne die tiefgehenden Geheimnisse, die Dinge Gottes. Er mache die Botschaft zu einfach, genau wie jene Menschen heutzutage, die behaupten, dass es irgendeine Menge geistlicher Geheimnisse gebe und irgendeine mystische Psychologie, die wir erlernen müssten, bevor wir die Schwierigkeiten unseres Lebens entwirren können. Sie behaupten die Hinlänglichkeit von Christus, dass er genüge, sei eine übermäßig vereinfachte, naive Aussage. Ist es nicht so? Hören wir das nicht öfter, Pascal? Ganz gewiss. Wie oft hören wir das? Es gibt immer wieder Menschen, die denjenigen, der der Schrift treu ist, beschuldigen, sie zu verfälschen. Übrigens, das Wort verfälschen bedeutet herumfuschen an. Es wird außerhalb der Bibel verwendet, um das Verdünnen von Wein mit Wasser zu beschreiben, also ein Punchen. Dahinter steckt der Gedanke, etwas zu vereinfachen, zu verdünnen oder zu verwässern. Und Paulus sagt, ich verwässere die Wahrheit nicht. Ich verwässere die Wahrheit nicht, um mich klar auszudrücken. Ich verdünne sie nicht mit irgendeiner menschlichen Philosophie oder irgendeiner menschlichen Weisheit. Ich verkündige nur die reine, unverfälschte, unvermischte, einfache Wahrheit Gottes. Menschen wollen und suchen nach schlauen Spitzfindigkeiten. Und 2. Timotheus 4, 3 bis 4 lesen wir, sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindsame Ohren haben. Aber Paulus sagt, daran bin ich nicht interessiert. Ich predige das reine, unverdünnte, nicht manipulierte Evangelium, die ordentliche Wahrheit der Gnade, den neuen Bund von Jesus Christus, seine Person und seine Werke. Und er sagte, ich glaube, die Wahrheit wird ihr Ziel erreichen. Das ist, wofür Paulus steht. Lasst uns in Vers 2 einmal nochmal schauen. Eine fantastische Aussage, die er hier sagt. Ich fälsche das Wort nicht. Ich fälsche nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen. Was sagt er hier? Er sagt, seht ihr, ich weiß etwas und was ich weiß ist, dass Gott die Menschen mit einem Gewissen programmiert hat. Es ist laut Römer Kapitel 2, Verse 14 und 15 eine Gabe Gottes. Das Gesetz Gottes, das in die Herzen geschrieben ist, ist dieses Gewissen. Und es bezeugt die Wahrheit. Gott hat es jedem Menschen gegeben. Und Paulus sagt, Gott hat die Wahrheit im menschlichen Herzen verankert, damit die Wahrheit, wenn ich das menschliche Herz damit konfrontiere, im Gewissen glaubhaft klingt. Und darum geht es. Denn das Gewissen ist von Gott gegeben und das Gewissen reagiert auf das, was es auf Grundlage der Wahrheit hört, die Gott in das Gewebe des menschlichen Lebens eingefügt hat. In Römer Kapitel 1 lesen wir sogar, dass die Menschen bereits mit solchem Ausmaß an Wahrheit geboren sind, sodass sie was haben? Keine Entschuldigung. Paulus sagt also, ich versuche nicht, Menschen zum Evangelium zu verleiten. Ich versuche nicht, irgendeinen schlauen, magischen oder mysteriösen Weg zu erfinden, um sie an Bord zu bringen. Ich bin nicht an Marketingtechniken interessiert, die den Deal irgendwie diskret verkaufen, damit die Leute ihn schlucken. Ich sage euch, die sind mit einer gewissen Menge von göttlicher Erkenntnis programmiert, die in ihnen steckt, und diese Erkenntnis wird in ihrem Gewissen aktiviert, wenn es mit etwas konfrontiert wird. Was ist also meine Aufgabe? Einfache, klare, unverblümte, unverwässerte, nicht manipulierte, ordentliche Wahrheit zu verkünden, die das menschliche Gewissen aktiviert. Sofern genügend vom Gewissen übrig ist, kann dieses Gewissen aktiviert werden. Nun, manche Menschen haben ihr Gewissen zerstört, das wissen wir. Aber Paulus verließ sich nur auf diese Tatsache und auf die verkündigte Wahrheit, dass diese Wahrheit das Gewissen aktivieren würde. Und zwar tat er das ohne Täuschung und ohne jegliche List. Wahrheit benötigt keine List. Sie benötigt keine Raffinesse. Der große Theologe Hodge schrieb dazu, Zitat, er wusste, dass die Wahrheit so viel Macht hatte, sich selbst zu beweisen, dass sie selbst, wenn sie abgelehnt und gehasst wurde, sich selbst dem Gewissen als wahr empfahl. Und jene Diener Gottes, die demütig und aufrichtig sind, die in ihrer Selbsttäuschung nicht weise sind, sondern einfach die Wahrheit verkünden, wie Gott sie offenbart hat, empfehlen sich den Gewissen der Menschen. Zitat Ende. Ich sage euch auch etwas, wenn ihr in das Angesicht Jesu blickt, werdet ihr die Wahrheit sehen, und zwar einfache, geradlinige Wahrheit. Und ihr werdet diese Wahrheit lieben und ihr werdet euch dafür engagieren, diese Wahrheit zu verkünden. Denn es geht beim Dienst für Gott nur darum. Das ist alles, worum es beim Predigen auch geht. Es ist die Liebe zur Wahrheit. Und ihr könnt die Entwicklung eines Christen danach beurteilen, ob er die Wahrheit liebt oder nicht. Diejenigen, die mit menschlichen Gedanken gut zufrieden sind, die sich Prediger anhören können, die menschliche Weisheiten predigen, zeitgenössische Einblicke und die Listen und Verschwörungen und Pläne der Menschen zur Lösung menschlicher Probleme, diejenigen, denen ihre Genialität am Herzen liegt, offenbaren sehr wenig Engagement für die Liebe zur Wahrheit. Und das ist ein Zeichen von rückständiger geistlicher Entwicklung. Paulus spricht in Vers 2 von der Offenbarung der Wahrheit oder Schlachter sagt offenbar machen. Was meint er mit Offenbarung? Unverblümte Auslegung der Wahrheit durch transparente Treue zur Offenbarung, ohne Manipulation, ohne Verwässerung die Wahrheit zu sprechen. Die Welt des treuen Predigers, ihr Lieben, ist eine Welt biblischer Wahrheit. Da leben wir und bewegen wir uns und darin existieren wir. Möge der Herr schenken, dass es immer so ist. Wir leben für die klare, reine Glaubenslehre, die die Grundlage des Glaubens und Gehorsams ist. Und so sollte es für jeden Christen sein. Ihr solltet die Wahrheit lieben und euer Herz sollte sich nach der Wahrheit verzehren und ihr solltet euch nach Wahrheit sehen, nach der Wahrheit hungern und dürsten, wie Babys nach der reinen Milch des Wortes begierig sind, um dadurch zu wachsen. Ihr Lieben, es ist so wunderbar, in Gemeinden zu sein, wo die Menschen die Wahrheit lieben und sich versammeln, um die Wahrheit zu hören. Das signalisiert mir, dass Gott in ihren Herzen gewirkt hat, denn sie lieben die Wahrheit. Und ich liebe es, Prediger zu hören, deren Leidenschaft darin besteht, die Wahrheit zu verkünden, weil sie an die Wahrheit glauben und die Wahrheit Gottes offenbart sehen wollen. Sie verstehen die Macht der Wahrheit, wenn das Gewissen mit dieser konfrontiert wird. Es ist nicht unsere Raffinesse, die jemanden erreichen wird. Selbst wenn wir vor den Menschen Zeugnis abgeben, es ist nicht unsere Spitzfindigkeit und die List und die Raffinesse unserer Präsentation, die dazu führen wird, dass sich jemand bekehrt. Das geschieht erst, wenn sein Gewissen mit der Wahrheit konfrontiert wird. Und das Gewissen ist bereits vorbereitet, weil die Wahrheit im menschlichen Herzen verankert ist. Und so hören Menschen die Wahrheit und sie klingt in ihrem Gewissen überzeugend. Und der Punkt ist, wo der Geist Gottes einschreitet, um rettenden Glauben zu aktivieren, da hat Gott selbst gewirkt. Selbst wenn Menschen die Wahrheit ablehnen, kann diese sie immer noch irgendwie erfassen. Und aus diesem Grund laufen sie davor weg. Deshalb sind sie auch feindlich eingestellt. Wisst ihr, warum es auf dieser Welt antichristliche Bewegungen gibt? Habt ihr schon mal nachgedacht? Weil das Verkünden der einfachen Wahrheit der Schrift entweder eine Reaktion der Akzeptanz des Glaubens und der Bekehrung auslöst, oder aber Feindschaft, weil die Menschen es nicht mögen, wenn ihr Gewissen angegriffen wird. Paulus sagt also, ich habe mich der Offenbarung der Wahrheit verschrieben, uns selbst zu empfehlen. Und er verwendet hier das redaktionelle Wir, das ist weniger persönlich und er will nicht, dass man denkt, er verteidige nur sich selbst. Wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen, indem wir die Wahrheit offenbar machen. Die geradlinige Art seiner Verkündigung war überzeugend. Und das ist es, worum es hier geht. Das ist von zentraler Bedeutung für die Rettung und für die Heiligung. Man kann die Menschen nicht einfach unmündig vorantreiben. Bevor sie errettet werden, müssen sie mit der rettenden Wahrheit konfrontiert werden. Nachdem sie gerettet wurden, müssen sie mit der heiligenden Wahrheit konfrontiert werden. Und es gibt keinen anderen Zweck, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren, als diesen. Der treue Prediger wird dann zum Meister der Herzen der Menschen, nicht aufgrund irgendeiner innewohnenden Fähigkeit seinerseits, sondern weil er die Wahrheit spricht und die Wahrheit tief eindringt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Nichts durchdringt und schneidet wie das Wort Gottes. Und wenn die Menschen diesen Schnitt anstößig finden, so ist das Ziel erreicht. Und er sagt am Ende von Vers 2, ich tue all das vor dem Angesicht Gottes. Ich bin Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. 1. Korinther 4, Vers 3 sagt er, es sei ihm egal, was irgendein anderer über ihn sage, es sei ihm vollkommen egal, es sei ihm nicht einmal wichtig, was er über sich selbst denke. Gott sei derjenige, der ihn richtet. Ich strebe nach Gottes Anerkennung. Hier ist also ein ehrbarer Prediger, der sich durch Integrität auszeichnet. Keine Täuschung, Treue, keine Änderung, Verständlichkeit, keine Verschleierung, Demut und nicht Selbstbeweihräucherung. Integrität, Treue, Verständlichkeit und Demut sind einige wesentliche Dinge, die den Prediger ausmachen, die einen wahren Prediger ausmachen. Er strebte nach Gottes Anerkennung, denn er sagte, ich tue es vor dem Angesicht Gottes. Der Einzige, dem ich Rechenschaft ablege, ist er. Und das ist die Betrachtung seines Motivs an dieser Stelle. Gott ist der Einzige, vor dem jeder Prediger und jeder Gläubige Rechenschaft ablegen muss. Gemeinsam mit jedem Gläubigen lieben wir also die Wahrheit, weil Gott die Wahrheit liebt und Gott die Wahrheit ist und Christus die Wahrheit ist. Und wenn wir in das Angesicht Christi blicken, ist dies eine wahrheitsliebende Betrachtung. Da gucken wir gerne hinein. Wenn ihr die Wahrheit liebt, dann liegt es daran, dass ihr in das Angesicht von Jesus blickt. Ihr könnt nicht auf die Herrlichkeit Gottes blicken, die im Angesicht Jesu scheint und nicht von der Liebe der Wahrheit verzehrt und durch die Wahrheit überführt werden. Das ist die Empfehlung oder Verdammnis eines jeden Predigers. Ein Prediger, der die Wahrheit liebt und ihr treu ist, ist lobenswert. Einer, der es nicht tut, verdient dagegen Verachtung. Und ich sage euch, diejenigen, die in das Angesicht Jesu blicken, lieben die Wahrheit und mit aller ihrer Macht versuchen sie, diese in ihrem Leben anzuwenden. Und das vor allem vor dem Angesicht Gottes. Und das ist das Allerhöchste. Nun, kein Gott, keine Konsequenzen. Keine Konsequenzen, kein Gewissen. Und das Problem, das wir heutzutage in unserer Kultur haben, ist das schwindende Gewissen, weil es direkt in Bezug steht mit dem schwindenden Gott. Es gibt keinen Gott, wir wollen keinen Gott. Und wenn wir keinen Gott haben, gibt es keine Konsequenzen. Wenn es keine Konsequenzen gibt, warum sollten wir uns dann über unser Verhalten und Denken Sorgen machen? Aber wenn es einen Gott gibt, das ist keine Frage, da wo es einen Gott gibt und wo es einen Glauben an Gott gibt und wo es eine Liebe gibt zu Gott, da wird Liebe zur Wahrheit und Liebe zum Gehorsam gegenüber jener Wahrheit herrschen. Ich sage euch, in der Geschichte der Gemeinde waren die mächtigsten Menschen im Leben der Gemeinde jene, die die Wahrheit am deutlichsten artikuliert haben. Sie haben stets die größte Wirkung gehabt. Der Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte der Gemeinde sind eben solche Menschen, die die Wahrheit, die das Gewissen überführt, leben und verkündigen. Und wenn ihr einflussreiche Christen sein wollt, dann müsst ihr auch so leben. Also, richtet eure Augen auf Jesus, um ihn wirklich gut zu kennen. Der Blick auf die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus offenbart wird, ist eine klarstellende, sie ist eine verwandelnde, eine stärkende, eine reinigende und eine wahrheitsliebende Betrachtung. Darum geht es hier. Darum geht es im Dienst. Darum geht es im Leben eines Christen und darum ging es im Leben von Paulus. Er wandte seinen Blick nie von Christus ab. Er sagte, denn für mich ist Christus das Leben. Und meinte damit, dass Christus sein Lebensinhalt ist. Er lebt, um ihm zu dienen, mit ihm zu sprechen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er kann sich ein Leben ohne Christus nicht mehr denken. Und genau das ist die einfache Richtung eines jeden Lebens in Christus. Ich möchte mit zwei Versen aus 2. Korinther 11 abschließen. Bitte geht dort mal hin. 2. Korinther Kapitel 11. Und ich schließe damit ab, weil ich denke, dass sie zusammenfassen, was Paulus befürchtete. In 2. Korinther 11, Vers 2 sagt Paulus Folgendes über den Anlass seiner Furcht. Er sagt in Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also ihr seid die Braut Christi und ich möchte euch Christus als keusche Jungfrau zuführen. Ich möchte, dass ihr einzig und allein Christus ergeben seid. Und das ist offensichtlich, was eine Ehe ausmacht, oder? Es geht darum, dass eine Frau sagt, ich gehöre dir allein und nur dir allein. Ich bin einzig und allein, absichtlich und dauerhaft nur dir ergeben. Wenn er also sagt, als ich euch zur Erkenntnis des Evangeliums gebracht habe, habe ich euch mit einem Mann verlobt, mit dem Zweck, dass ihr euch ihm hingebt und nur ihm allein als eine keusche Jungfrau. Mit anderen Worten, ihr würdet nie Ehebruch begehen. Ihr würdet auf geistlicher Ebene nie einen Akt der Unzucht begehen. Ihr würdet nie von der alleinigen reinen Hingabe an euren Ehemann abweichen. Aber jetzt in Vers 3, schaut einmal, lesen wir über seine Furcht. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List Panurgia verführte, so vielleicht auch euren Sinn. Hier kommt es. Wovon? Von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus abgewandt und verdorben wird. Das war seine Furcht. Seht ihr, worum es geht? Paulus sagt, ich bin um euch besorgt, dass ihr eine untreue Braut sein könntet, die von anderen Liebhabern abgelenkt wird und dass ihr von eurer alleinigen, rückhaltlosen Hingabe an Christus abweichen könntet. Das war seine Angst. Und jetzt gehen wir einmal zum Anfang zurück, wo wir begonnen haben. Wir haben gesagt, wenn alle Hüllen gefallen sind und ihr zum Kern des christlichen Lebens zurückstoßt, geht es einzig und allein um die Hingabe an Christus Jesus. Das ist es. Und es geht darum, das Angesicht von Jesus Christus zu betrachten. Es geht um eine zielgerichtete, reine, loyale Liebe für Christus, ungeteilte Affinität und ungeteilte Zuneigung. Wendet eure Augen nicht von Jesus ab. Paulus sagt, ich befürchte, ihr könntet vom richtigen Weg abkommen, von der Schlange getäuscht werden, weg von der Einfachheit, von der Einfalt und Lauterkeit der Hingabe an Christus. Und sie beschuldigten ihn, naiv zu sein. Aber es war jene Naivität, die die Botschaft des neuen Bundes ausmacht. Amen. Lass uns zusammen beten.